reinrufen, weil ich weiß ja nicht, was Sie als Kernsatz da betrachten. Nicht? Deswegen so eine kleine Runde, nicht, dass man das wirklich einfach so, nee, klar. Dass man da einfach sieht, wo das nochmal hingehört. Also ich gucke einfach nochmal zurück, während Sie da noch der Arbeit sind. Wir haben also geredet über die, dass es in der, um das Schöne geht, um das hergestellte Schöne. Und wir haben so viel gesehen, dass wir gesagt haben, es ist Sinnlichkeit für den Geist. Sinnlichkeit für den Geist. Soweit waren wir gekommen, dass das dort hingehört. So dass man also sagen kann, es geht jetzt für ihn in der Kunst um die sinnliche, sagen wir es ganz massiv durch, wir sind, die Kunst gehört zum absoluten Geist. Also Kunst ist die sinnliche Darstellung des Absoluten. Das wäre eine mögliche Definition. Die sinnliche Darstellung des Absoluten. Da steckt die ganze Spannung drin. Ihr Inhalt ist die Idee. Idee, was das ist, werden wir gleich nochmal sehen. Die Form ist die sinnliche Gestaltung. Und beides zur Totalität zu vermitteln, das heißt Kunst. Also die geistige Idee, die Idee, wissen wir, was die heißt. Die Idee heißt, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig. Diese Idee jetzt sinnlich gestaltet. Da ist klar, dass der konkrete Inhalt der Darstellung fähig sein muss. Kein bloßes Abstraktum, das ist nicht möglich und auch nicht zu prosaisch, sondern es muss also fähig sein, dieser Gestaltung, das, was ich mir dort aussuche, es muss also ein etwas Konkretes sein, aber nicht zu konkret. Am deutlichsten ist das natürlich der menschliche Körper, denn das ist die Form, wie uns Geist am unmittelbarsten natürlich begegnet. Die sagen, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig, dann gilt das in erster Linie für die Wirklichkeit eines Menschen, der mir begegnet. Der ist nicht ein Zellhaufen, wie uns die Leute da erzählen, nicht? Oder ein Berg aus innen drin Knochen und außenrum Fleisch, sondern es ist also ein erscheinender Geist, der aber in Sinnlichkeit erscheint. Deswegen ist das natürlich auch das Hauptthema der Kunst für Hegel dann, nicht? Weil da haben sie es unmittelbar da. Also sie haben hier den Körper für den Geist und den Geist im Körper und das in einer Einheit. Sie können das dann nochmal beziehen, wenn Sie wollen, auf entscheidende Punkte, zum Beispiel das Gesicht. Nicht? Wo man gesagt hat, das ist die interessanteste Fläche auf der ganzen Welt, die immer wieder anders aussehen kann. Aber an sich ist es die menschliche Gestalt als solche schon. Also es ist eine Weise, wie der Geist da ist, der hier geschieht. Und von dort her kann man also dann sagen, es geht, was ist nun diese Idee des Kunstschönen oder das Ideal? Da geht es darum, dass hier die Idee als ihrem Begriff gemäß gestaltete Wirklichkeit sich zeigt. Idee, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig. Eine Idee. Die soll jetzt anschaulich sichtbar werden. Und da ist klar, wenn das am Anfang noch steht, man hat das noch nicht richtig voll, sondern so etwas abstrakt, dann ist das auch eine mangelhafte Gestalt, die erstmal kommt. Und er nennt diese erste Gestalt, nennt er die symbolische Kunst. Diese erste Form, wo das noch etwas unvollkommen glückt, diese Verbindung von Materialität, Sinnlichkeit, Sichtbarkeit und geistige Idee. Der Höhepunkt nennt er klassisch und dann, wenn es wieder anfängt zu zerfasern, das nennt er dann romantisch. Das ist seine Einteilung. Ne? Also symbolisch, klassisch, romantisch. Und die eigentliche Ausgewogenheit, die hat man eben, diese wirkliche Verhältnis von Inhalt und Gestalt, um das geht es ja, das entwickelt sich also dann entsprechend. Das erste ist also im Symbolischen das bloße Suchen der Verbildlichung. Da wird eine abstrakte Bestimmtheit, sagt er, herausgegriffen, zum Beispiel beim Löwen die Stärke Es kommt nicht der ganze Löwe vor, sondern der Löwe ist eben so ein Sinnbild der Stärke, so wie er da also vor der katholischen Akademie steht oder sonst wo, nicht? Hier sind, sagt er, Idee und Bild sich noch einigermaßen fremd und deswegen steigern sich dann die Bilder zum Teil ins Maßlose und Verzerrende. Es ist eher ein negatives Verhältnis, wie er das in der Erhabenheit sieht, nicht? Die Erhabenheit ist so etwas, dass sie den Menschen niederschlägt und überwältigt, weil das, der Mensch dem nicht gewachsen ist. Das ist das, was hier erstmal sichtbar wird. Das Schlichteste ist da bedeutend und wild daher. Das gibt es erstmal unbewusst symbolisch, sodass es einfach so erlebt wird. Dann kann man das bewusst und ausdrücklich machen. Im Mittelpunkt dieser symbolischen Kunst und Höhepunkt sieht er in Ägypten, in den tiergestaltigen Göttern und in den Gebäuden, die dort da sind. Das ist eigentlich der Ort, da gehört der Pantheismus hin, nicht überall steckt Gott mit drin, so wie er das sieht und das Göttliche, aber immer so unter einer Rücksicht. Eben der ein Tier ist für die Stärke da und eins für die Klugheit und eins für die List oder so. Das ist also so ein bisschen sortiert. Bewusst gehören dann dahin, sagt er, Fabeln, Parabeln, Rätsel, Allegorien, in denen das so geschieht. Und das wäre also so diese erste Stufe des Symbolischen. Dürer, das werden wir hinterher sehen, dass der Dürer gehört eigentlich dann schon sogar zur romantischen, weil da ist dann nämlich schon der Schritt gemacht, dass der Dürer ja keine Plastiken macht. Das wird ein wichtiger Schritt sein, aber tatsächlich mischt sich immer alles, es kommt unter jeder Stufe wieder was vor und sicher ist vieles davon da. Ich finde, eben besonders deutlich wird es ja da, wo man auch merkt, dass es hier eigentlich nicht geht, nämlich bei der Verbildlichung der Apokalypse zum Beispiel, wo er versucht, die Sprachbilder zu übersetzen. Da ist so ein Vieh mit den Hörnern und dann hängen da diese Kronen drumherum, nicht? Weil man das eigentlich nicht malen oder darstellen kann. Bitte?
Warum ist das Romantische für ihn der Verfall?
Es ist nicht Verfall, es ist höher. Aber es ist Verfall insofern, dass die Mitte der Kunst der Plastik ist. Da will ich auch gleich was zu sagen. Dahin gehört sein berühmter Satz, dass die Kunst nach ihrem Höchsten ein für uns Vergangenes ist. Also er liebt die Kunst. Aber er sagt, der Höhepunkt der Kunst war, für die Griechen war die Kunst die Religion. So sagt er. Und wir haben inzwischen eine Religion, die über die Kunst hinausgeht. Und dann nennt er das, was dort gemalt wird, ist eben nicht mehr diese Wucht des Menschlichen. Man kann dafür also das Göttliche darstellen, und das Göttliche kann gemeint sein dabei, denn man kann ja nicht göttlich malen, sondern es ist eine Mutter mit einem Kind und es ist ein Mann angenagelt am Kreuz und ein alter Mann, der segnet oder so ähnlich. Aber die Leute wissen, dass das irgendwie was anderes bedeutet. Aber, sagt er, man wirft sich davon nicht mehr nieder, wie vor dem Zeus etwa oder der Athene in Athen, das tut man nicht mehr. Und deswegen sagt er, ist die Kunst für uns vorbei, weil es eben keine ungebrochene Harmonie zwischen Geist und Stoff gibt. Also diese Idee der Nazis mit Kraft durch Freude, sagt er, das geht eben nicht. Es gibt, wenn ich eine Harmonie erreichen will zwischen Körper und Geist, dann geht das auf Kosten des Geistes. Wenn ich die auf einer Stufe irgendwie so harmonisch unterbringen will, nicht? Wenn das als Ideal angesetzt wird, dann sagt er, stimmt was nicht, sondern natürlich hat der Körper sich in den Dienst des Geistes zu stellen. Und der kann nicht, also die sind nicht auf gleicher Augenhöhe oder so, wie man heute sagen würde. Das wird der Punkt sein, wo er ansetzt. Und klar steht dahinter einfach auch die damalige Faszination an der griechischen Plastik, so wie sie die damals kannten, weiß. Nicht? Die wussten ja nicht, dass die in Wirklichkeit farbig war oder so. Das wird ja auch später entdeckt. So, das ist hier der Winkelmann mit seiner stillen Einfalt, edlen Größe, weißer Marmor unter blauem Himmel, nicht? Oder so. Das sind so die Vorstellungen, die da drin sitzen. Und da sind wir drüber hinaus. Einerseits bedauert er das, das merkt man. Er hätte gern zu der Zeit gelebt. Andererseits sagt er, Geist ist eben genau das, was weiterreicht.
Das ist ja eigentlich für ihn die Kunst.
Die Kunst nicht, aber die Kunst als Spitzenbestimmung, das sagt er. Deswegen sehr oft verstehen Leute diesen Satz so, er hätte gesagt, die Kunst sei zu Ende. Da hat man ihn missverstanden, das will er wirklich nicht sagen. Und da knüpfen auch manche Leute dran an. Ich habe vorhin in der Pause haben wir schon geredet, der Arthur Dento, Dante, der schreibt also viele so Bücher, der bezieht sich immer auf den Hegel und sagt, die moderne Kunst, die jetzige Kunst, ist eine, die die Selbstaufhebung der Kunst betreibt. Dass sie zum Teil ja gar nicht malen wollen, sondern man will eigentlich nur zeigen, dass man malen könnte oder wenn man wollte, Konzeptkunst. Oder man macht eben Videos oder so diese Geschichten und rückt dort weg davon vom Malen. Und das kann eben einfach Verfall sein, aber es kann genau diese Höherform sein, die da drin steckt. Ich hatte ja beim letzten Mal schon davon gesprochen, von diesem Wort da von meinem Lehrer Max Müller, der sagt, zuerst ist Gestammel, also archaisch, dann kommt das Wort, das ist die Klassik, und dann kommt Geschwätz. Wenn dann die Gotik so zerfällt und zerrinnt und man hat so diese einzelnen Tropfdinger oder so, wie es dann wieder weg ist. Und so sagt er jetzt auch, also das war das Symbol, da wird noch gesucht nach der Form. Und das Ganze behält so eine eigentümliche Fremdheit. Hier gehört eigentlich eher das Erhabene hin als das Schöne. Und dann kommt eben die wirkliche Einheit in der Klassik von beidem, und da entspricht der Leib dem Geist und der Geist dem Leib, und das sind diese menschlichen Göttergestalten, wie sie Griechenland darstellt. Der Zeus, die Athene, da ist das in voller Form geglückt, was hier jetzt eigentlich gemeint ist. Er sagt so, die freie, adäquate Einbildung der Idee in die der Idee selber eigentümlich ihrem Begriff nach zugehörige Gestalt. Soll ich es nochmal sagen? Das nehme ich die menschliche. Also die Griechen haben die Mitte in ihrer Plastik, adäquate Einbildung der Idee in die der Idee selber eigentümlich ihrem Begriff nach zugehörige Gestalt. Und das ist die menschliche. Daher sind also die großen Götterdarstellungen des Phidias oder so, das ist dann die Spitze der Kunst. Das Tierische ist überwunden, die tierischen Götter der Ägypter, das ist weg, das entfällt. Das Tier erscheint als Strafe oder als Schmach bei Ovid in den Verwandlungen, nicht in den Metamorphosen, weist er darauf hin. Ist der Sieg der neuen Götter. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Vielheit der Götter ohne System und ohne Sittlichkeit. Und deswegen sind diese Götter irgendwann dem Verfall preisgegeben. Die Menschen erweisen sich als größer und toller als die Götter. Nicht? Mein Bild ist immer der Hektor, der sich da so bewegend verabschiedet von seinem Söhnchen Astyanax und von seiner Frau und geht dann raus und wird von dem Achilles 7-mal um die Stadt gejagt und hinterher abgeschlachtet und an den Wagen gebunden. Nicht? Die Götter sitzen da oben rum und prügeln sich und so. Das heißt, die haben überhaupt keinen sittlichen Ernst, die haben keine Figur, die sind nichts, die sind ganz weit unter unserem Niveau, weil die nicht für jemanden sterben können. Schicksallos, lächelnd wie der selig schlafende Säugling, so ähnlich heißt es beim Hölderlin. Ne? Das ist das, was dabei rauskommt, sodass die Götter daran sterben, dass sie eben nicht richtig menschlich sind. Äußerlich, wie schon daran gemerkt, dass diese Statuen kein Gefühl haben und nichts. Deswegen gibt es ja dann diese Sage von der einen Statue, die da von ihrem auf Wunsch ihres Herstellers dann lebendig gemacht wird. Ne? Aber ansonsten sind die das eben nicht. Das heißt, das Schicksal herrscht dort. Es gibt einen Mangel an innerer Subjektivität. Die Tragödie läuft über die Komödie zur Satire. Und damit ist eigentlich damit Schluss. Das heißt, was fehlt der klassischen Kunst? Der klassischen Kunst fehlt genau dieser Gegensatz zwischen Leib und Geist, der eben auch mit sein muss. Also, der ist nicht Identität von Identität und Nicht-Identität, sondern die Nicht-Identität kommt zu schwach vor. Und wenn ich jetzt die Nicht-Identität voll mit einbeziehe, um zur Vollen zu kommen, dann bin ich eben bei dem, was er jetzt romantische Kunst nennt, was dann eben in der Geschichte des Christentums reinkommt. Hier ist jetzt nicht mehr die Plastik die Hauptsache, weil man da solche Feinheiten gar nicht unterbringen kann, sondern es ist erstmal die Malerei, aber noch mehr als die Malerei ist es dann die Erzählung, das Epos. Ich kann das schildern. Ich kann die Liebe nicht eigentlich malen. Ich kann natürlich einen Augenblick malen oder so. Ich kann malen die Übergabe der Stadt von Breda oder wie heißt die da mit diesen Lanzen da. Sowas kann ich machen. Aber ich kann nicht einen ganzen Krieg machen. Also natürlich gibt's Epos schon vorher, aber der eigentliche Ort von solchen Formen, der kommt dann eben in der christlichen Phase, die er dann als nächste kennt, die sich dahin entwickelt. Und das nennt er jetzt romantische Kunst, weil er irgendwie an die Romantiker denkt.
Das ist auch die Worthaftigkeit der Kunst.
Ganz wichtig. Die rückt hier an und in der Worthaftigkeit selber wird dann nachher passieren, dass die Kunst sich überhaupt ganz aufhebt, weil das Wort muss ja nicht bloß erzählt werden, das kann dann auch philosophische Lehrrede werden und so. Und dann hat die Kunst sich von innen her überstiegen in das, was herkommt. Und das nächste ist ja dann die Religion. Und der eigentliche Ort der Religion ist eben statt der Anschauung die Vorstellung, das Erzählen. Also sodass die Kunst als bloßes Ich schaue an, die Vernünftigkeit des Wirklichen und die Vernünftigkeit des Wirklichen. Aber sie wird tiefer erkannt, sowohl in ihrer Nicht-Identität wie in ihrer Identität, wenn ich sie nicht anschaue, sondern wenn ich sie erzähle und wenn ich mich in die Erzählung begebe. Und das tut dann eben die Bibel und andere Bücher, die dazugehören.
Das ist also die darstellende Kunst, eine vorläufige Kunst.
So ist es. Sie ist, wie würdest du sagen, die ist als Kunst sogar die Hauptsache. Weil wenn etwas wirklich seine Spitze erreicht, übersteigt es die eigentlich auch schon. Mein Beispiel war für die Studenten immer zum Beispiel sowas wie dieses Wer hat Angst vor Virginia Woolf, wo ich sage, dass sich hier jetzt Boulevard übersteigt in die große Tragödie. An sich ist das ein Boulevardthema, so also Ehestreitigkeiten so rum, und dann wird es aber eigentlich erhöht und geht schon wieder auf die Richtung große Tragödie zu. Und so sagt Hegel, wenn etwas sich in sich vollendet, ist es eigentlich schon der unterste Teil von der nächsten höheren Stufe. Sodass das dann irgendwann sich selber hier auflöst. Die eigentliche Höhepunkt der Kunst, jetzt, wo sie am meisten Kunst ist, das ist die griechische Plastik. Und dann wird sie eben vergeistigter und höher, aber da wird sie dann auch immer weniger Kunst und immer mehr was anderes. Was ja auch so gilt, deswegen ist es ja an sich auch nicht erlaubt, dass die Bilder, die Altarbilder in den Museen stehen. Nicht? Die Leute wissen gar nicht mehr, dass die eigentlich da nicht hingehören, sondern dass die an sich in eine Kirche gehören. Nicht? Und die stehen jetzt dort und werden nicht mehr unter dem gesehen, unter dem sie gemalt wurden und hergestellt wurden, sondern man guckt sie unter irgendeinem Nebenzweig an. Und da denkt man immer noch zu wenig drüber nach. Man hat ja angefangen, zum Teil wenigstens in den Völkerkundemuseen, zum Beispiel die Schrumpfköpfe oder so etwas wieder rauszutun oder sich Gedanken zu machen, was machen wir mit den Mumien und dergleichen. Das gehört sich eigentlich nicht. Nicht? Und Ikone erst recht, nicht? Das ist ja nur wirklich, weil das ist ja Sakramentale, nicht? Das ist wirklich, man sagt, darf man das eigentlich ins Museum hängen? Und deswegen kämpft ja zum Beispiel die Ostkirche immer noch um ihr Trinitätsbild vom Rubeljow, das sie ja weggeholt haben aus dem Kloster Svetoposat und haben es eben in die Tretjakow-Galerie gehängt, weil gesagt haben, dort draußen, 70 Kilometer nördlich davon Moskau, da wird sie bloß mit dem Kerzenrauch dauernd verdreckt und wir haben sie jetzt wieder schön hergerichtet und die haben dort oben eben eine Kopie hängen. Das ist ja dieses Titelbild in der Kirche, hängt ja immer direkt rechts neben dem Eingang, wo die Priester dann durchkommen. Und da hängt eben dort, ich bin auch gewesen, habe das gesehen, hängt eben eine Kopie, rechts dort, und das Original hängt in Moskau und restauriert in der Tretjakow-Galerie und immer wieder wird mal wieder ein Vorstoß gemacht von der Kirche, wir wollen das wieder haben und immer wieder wehrt das dann der Staat ab und sagt, ihr habt genug Ikonen da immer noch und so, nicht? Aber klar ist das eigentlich kein Gegenstand der Ästhetik, nicht? Also die Kunst gehört dorthin, wo sie hingehört und der gehört also viel vom Herzen Hegels, nicht? Aber er sagt, sie gehört eben dorthin und dann ist drüber die Religion. Und die Religion vollendet sich nochmal in die Philosophie, weil die Religion arbeitet noch mit Vorstellungen und Erzählungen, das ist die Geschichte Jesu, da wird nicht deutlich begrifflich erkannt, dass wir das alle sind, dass das Vernünftige wirklich und das Wirkliche vernünftig ist und dass wir alle Gottmenschen sind. Oder so ähnlich würde er das dann ausdrücken. Und so verteilt er dann auf die Weise also die Künste, dass er sagt, es geht los als erstes die Umgebung des Gottes, das ist die Objektivität als solche. Also der Tempel und die Architektur ist der eigentliche Höhepunkt der ägyptischen Kunst. der symbolischen. Das ist dort der eigentliche Höhepunkt. Dann kommt der Gott selber, die Objektivität des Innerlichen als solches. Das ist das, was dann eben die griechische Kunst ausmacht. Und mit dem Christentum wird begriffen, dass es eine objektive Innerlichkeit und eine innerliche Objektivität braucht. Hegel sagt das so, Gott in seiner Gemeinde. Und dann brauche ich eigentlich nicht mehr unmittelbar die Anschauung. Ich brauche eigentlich kein Bild dazu, sondern Gott ist in seiner Gemeinde da. Und so sagt er auch, Christus ist auferstanden in seine Gemeinde. So wie dann Tillich sagen wird, ins Kerygma ist er auferstanden oder so. Ne? Das sind so Formulierungen, die dort hineingehören. Also zuerst die Architektur, Grundtypus eben symbolische Kunstform, obwohl das anders auch gemacht wird. Die Mitte ist die Skulptur. Mit einem schönen Wort sagt er, da schlägt der Blitz der Individualität in die träge Masse. Dann sagte, das ist bei einer Plastik der Fall. Der Blitz der Individualität schlägt in die träge Masse. So drückt er das aus für ein Marmorbild, das dorthin gehört. Ne? Und das ist die klassische Kunstform. Und dann kommt eben diese sogenannte romantische, das ist Malerei, Musik und Poesie. Sie sehen, da wird es flächig, nicht mehr so greifbar, aber weil es jetzt gerade nicht mehr so massiv ist, kann es eben auch feinere Dinge ausdrücken. Er sagt hier so, die gediegene Einheit in sich des Gottes in der Skulptur zerschlägt sich in die Vielheit vereinzelter Innerlichkeit, deren Einheit kein sinnlicher, sondern schlechthin ideell ist. Also da sitzen jetzt die Gläubigen und die Gemeinde selber, die gibt es ja nicht, sondern es gibt nur die einzigen Gläubigen. Die Gemeinde besteht aus diesem Miteinander der Gläubigen, sodass ich also nicht mehr das in einem zusammen habe, sondern eben, so wie ich hier vorgelesen habe, diese gediegene Einheit in sich des Gottes zerschlägt sich in die Vielheit vereinzelter Innerlichkeit, nämlich der einzelnen Beter, deren Einheit keine sinnliche mehr ist, sondern schlechthin ideell. Denn das ist ein Verlust von Dingen und ein Gewinn, in dem das besteht. In der Malerei, sagt er, der Skulptur am nächsten stehend, da tritt die Vergeistigung dadurch ein, dass ich aus der Dreidimensionalität in die Fläche gehe und in die Fülle der Besonderheiten, was ich beim Stein nicht so hinbringe, mit den ganzen Nuancen, die möglich sind. In der Musik hebt das gleichgültige Auseinander des Raums sich auf. Das ist das, was hier geschieht und idealisiert sich in dieses ausdrückliche Einssein des Punktes. Er sagt, es ist das Erzittern des materiellen Körpers in sich. Wir nennen das Schwingung, nicht? Also Musik, Schwingung, nicht? Er sagt, dass der Körper, der an sich massiv ist, nicht, kommt hier jetzt ins Zittern, ins Schwingen, und das ist Musik. Das ist also ein weiterer Schritt der Vergeistigung, der hier eintritt. Und so wie die Skulptur die Mitte zwischen den späteren Künsten und der früheren ist, so ist also die Musik so in gewisser Weise so die Mitte zwischen den anderen Formen dann. Und dann kommt schließlich die Poesie, hier geht es jetzt um das Wort, und hier wird nun der Ton zum für sich bedeutungslosen Zeichen, Ton wird Wort. Das ist der entscheidende Punkt. Ton wird Wort. Das eigentliche Element ist die poetische Vorstellung. Vorstellung hatten wir aber gehabt, gehört schon in die Religion. Zur Kunst gehört die Anschauung. Im Wort habe ich eigentlich keine Anschauung mehr, sondern ich habe die Vorstellung von dem, was dort geschieht, sodass also hier innerhalb der Kunst die Kunst sich selber übersteigt, Hegel schreibt, sie übersteigt sich in die Prosa des Denkens. Gedankenlyrik, so. Da geht es so ein bisschen dann hinüber in solche Dinge, die hier beginnen. Das ist der Schritt, in dem sich das aufhebt. Ne? Und dann kann man eben gucken, jetzt sagt er, innerhalb der Poesie gibt es dann eigentlich drei Stufen. Es gibt zuerst mal die epische Poesie. Da geht es noch so um das Objekt, so ähnlich wie in der Architektur oder in der Malerei. Da geht es eigentlich nicht um allzu große Innerlichkeiten. Wenn Sie gucken, so beim Homer, da ist es die Göttin, die dem Achill was sagt, oder er redet mit seiner Seele oder so ähnlich. Das sind also eigentlich Kräfte, die auf ihn einwirken. Und das ist nicht so sehr der Mensch selber, sondern im Vordergrund steht da die äußere Handlung und auch typisiert das, was sich da auch im Menschen zuträgt. Der ist nicht eigentlich in dem Sinn so Subjekt, wo das ist. Er sagt, da geht's in der öbischen Poesie geht's in erster Linie um das Objekt. Ich gucke mir das so an, sagt er. Und dann ist die zweite Stufe die lyrische Poesie. Da geht es um das Subjekt, so wie es das vorher war in der Musik oder in der Skulptur, nicht? Das lyrische Ich. Das lyrische Ich ist aber nicht einfach das Ich jetzt des Lyrikers, sondern das lyrische Ich. Das rückt hin. Hier wird jetzt von innen geguckt und nicht mehr wie bei dem Epos so von außen drauf und erzählt. Das ist also noch ein Stück mehr ins Innerliche hinein, die er gegeben ist. Und dann sieht er den eigentlichen Höhepunkt in der dramatischen Poesie, weil hier nämlich die Intersubjektivität zum Zuge kommt. Hier habe ich nicht mehr einfach bloß Objekt und Subjekt, sondern hier habe ich zwei Subjekte oder mehr, die da jetzt miteinander in Bezug sind. Und so geht es ja auch los mit dem Theater, also zwei Figuren und dann den Chor und dann gibt es drei Personen noch, die es gibt, so wie in der Grammatik. Nicht? Es gibt die redende Person, die angeredete Person und die beredete Person. Erste, zweite, dritte. Das sind die drei und mehr gibt es ja nicht dort. Und diese Dramatik, die wäre es dann. Was er eigentlich nicht richtig unterbringt dabei, weil es das auch noch nicht so richtig gab, das ging ja gerade erst los, ist sowas wie der Roman. Nicht? Goethe hat ja einen geschrieben. Das war ja ein wichtiger Anfang. Aber das ist noch nicht so richtig einbezogen, wo man sagen kann, was mache ich also mit dem Roman? Ist der jetzt Epik? Oder ist er nicht eher Lyrik, weil so die Innenseite vorkommt? Oder ist er nicht Dramatik in der Auseinandersetzung von? Jedenfalls ist es bezeichnenderweise unsere eigene Form, obwohl man jetzt ja wieder hören und lesen kann, die Zeit vom Roman ist vorbei, weil die Leute nicht mehr lesen. Nicht? Das ist der andere Punkt, sagen die, zum Glück gibt es immer noch Leute, die lesen. Aber das ist genau die Frage, nicht? Wie geht das? Das reflektieren auch so Leute wie Franzen oder so. Sondern er hat jetzt ja wieder einen geschrieben und die Welt hat darauf gewartet und ist ja auch mit Begeisterung aufgenommen worden. Das ist wahr. Aber eben, die Frage ist, wer liest noch dicke Romane heute? Natürlich, die gucken sie sich an, wenn die dann hinterher also zum Fernsehspiel umgearbeitet sind. Nicht? Aber an sich wollen die ja gelesen werden mit all den Dimensionen, die drin sind. Und da müsste man sehen, wo läuft das hin? Kann ich das dann jetzt Kunst nennen, nach diesen Bestimmungen, die wir hier hatten? Nicht? Oder ist das nicht eigentlich schon mehr, was dann dabei herauskommt? Das kann man sich ja fragen. Als ich hier studierte, hier in München, damals dann sagte der Vögelin, sagte, und auch andere, sagten, man muss eigentlich heute, Philosophie ist eigentlich nicht mehr die Philosophie an den Universitäten, sondern man muss die großen Romanciers lesen. Also Musil, Doderer. Sowas müsse man lesen und da hätte man die eigentliche Philosophie und den Menschen eben getroffen. Und da gab es dann auch, das waren auch so Geheimtipps, eben den Doderer. Ich habe auch alle seine Romane gelesen damals oder so. Nicht? Die 7,5, die das da sind. Und auch so die Erzählungen dazu. Und gesagt, das ist einfach nochmal eine andere Welt. Oder so jemand wie dieser Amerikaner, wie heißt er, von dem Idiot des Südens da? Percy, Walker Percy oder so. Nicht? Der hat auch noch 4 oder 5 Romane geschrieben, sollte man alle gelesen haben. Nicht? Zumal das einer der wenigen so katholischen amerikanischen Autoren ist. Sonst haben wir ja dort weitgehend, also jüdische Autoren, so die Führung mit ihren Themen auch. Und wenn da kommen so die christlichen Fragen hinein und zugleich nochmal, ist ein Südstaatenmensch, ja. Aber wo ich das besonders großartig finde, vor allen Dingen diese Sache, wie heißt das, die Heimkehr, ja. Also, dass man sagt, was ist da im Roman erreicht, ist der vielleicht tatsächlich eben schon darüber hinaus, oder wenn man bei uns denkt, eben Thomas Mann, nicht? Wenn Sie sagen sowas wie Zauberberg Oder eben, ich denke ja gerade jetzt nicht an Josef und seine Brüder, da liegt es nahe, da erzählt er ja einfach so das ganze Material der Bibel nach, sondern eben jetzt Dinge, wo er das selber so entwickelt und aufbaut, wirklich ein Bild des Menschen im Ganzen, wo die Philosophie mit drin steckt, die großen Streitigkeiten, philosophischen Streitigkeiten der Zeit werden dort behandelt, von den Protagonisten im Zauberberg dort, so dass man schon sagen könnte, das schließt das alles mit ein und hat eigentlich innerhalb der Kunst die Kunst überschritten in diesem Sinn. Also Hegel sagt so, die Kunst ist nach ihrem Höchsten ein für uns Vergangenes, weil wir zwar die Bilder immer noch lieben, aber wir beugen unsere Knie nicht mehr. So sagt er.
Ich habe in der ganzen Diskussion jetzt mit Hegel schon ein gewisses Problem. Bleibt denn das, was wir bei Kunstwerken zuweilen treffen, ich nenne es mal Kraft.
Ja.
Es gibt Kunstwerke, die einfach eine unglaubliche Kraft ausströmen, die ich also hier nicht
unterbreche. So ist es, ja.
Wie zum Beispiel Jackson Pollock.
So ist es.
Also nach diesen ganzen Kategorien, die annehmen, sagen wir, das ist eigentlich gar nichts.
Ja.
Und doch ist es
was, ja, ja. Eben, das finde ich gut, ja. Nee, das fehlt tatsächlich, während ich meine, man müsste das unterbringen, wenn wir an diesen Text denken, den haben wir doch kurz angesprochen, wo er in der Vorrede zur Phänomenologie schreibt, dass da kein Glied nicht trunken ist an dem Ganzen und doch eine durchsichtige Ruhe hat, also dieses Bild, dort der bacchantische Taumel. Und das wäre ja genau das, was Pollack macht, nicht? Also es ist, für mich ist das eben, sind die Bilder, überhaupt alle Kunstwerke sind für mich Niederschlag von Meditation, von ekstatischer Meditation. Also der Künstler wendet sich ganz und gar einer Wirklichkeit zu, entweder der Gestalt, die er behandelt, oder bloß einfach dieser Idee Material. Er will mal zeigen, was eigentlich Stein ist. Nicht, wenn Sie Wotruba anschauen oder so, da geht es einfach darum, Stein oder auch bei Rückriem mit seinen Altären oder so, der will einfach nur zeigen, was Stein eine tolle Sache ist. Deswegen sind da die Bohrlöcher noch drin und die Sägekanten oder so, die bleiben. So haben wir einen Altar von ihm in St. Georgen, also stehen auch vom Rückriem, wo das einfach so da ist. Also ich kann das Material nehmen oder ich kann irgendeine Geschichte nehmen oder eine Farbe und die will ich eigentlich zeigen oder sichtbar machen. Und das meine ich.
Ja. Material. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, vor einigen Jahren war in der Bibliothek ausgestellt, dieser berühmte Koloss in Original. Und der steht ja sowieso in Replik dort selbst.
Mhm.
Und dieser Unterschied war so unglaublich unerhört.
Mhm.
Also es ist beides Marmor, beides
ja.
Dasselbe Material.
Mhm.
Der
hat die Aura drin. Eben, wie kommt der rein? Und da behaupte ich ja. Ja. Mhm. Und es ist weg. Ja. Ja. Eben, was geschieht da? Was kommt da? Das finde ich, bedenkt er zu wenig. Ich meine, das wäre eben genau das Geschenk für, sagen wir mal, von Hingabe, von Befreiung. Das Geschenk von Befreiung. Also wenn da, so sagt Guardini, hat das Romano Guardini in seinem kleinen Schrift über das Wesen des Kunstwerks gesagt. Nicht? Dass er sagt, ein Kunstwerk kommt zustande aus der rückhaltlosen, selbstvergessenen Zuwendung des Künstlers zu was? Können wir offen lassen, also Material oder Thema oder eine Gestalt, die er darstellen will, oder eine Form oder was auch immer, dem wendet er sich zu, und weil das dann in diesem Werk, das aus dieser Hingabe kommt, kann jetzt der Betrachter, wenn er sich einlässt, auch selber befreit werden und von dort her an dieser Selbstvergessenheit und an diesem Schauen, an diesem ekstatisch werden des Künstlers Anteil haben, so dass er da mit eintreten kann. Er sagt, also ein Kunstwerk ist etwas, was eigentlich nicht betrachtet werden will von außen und der Gefälligkeit dient, sondern wo ich hineingehen soll, um frei zu werden. So hat er das formuliert in dieser seiner Schrift, Romano Guardini, das Wesen des Kunstwerks. Und das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, dass er hineingehört. Rilke macht das ein bisschen über den Weg des der Arbeit. Das ist eben, also diese bürgerliche Arbeitstreue. Rilke hat viele Gedichte über das Dichten gemacht. Und eines der schönsten und deutlichsten ist ein Doppelgedicht, das heißt Die Spitze. Mit Spitze meint er jetzt nicht irgendeine Bergspitze, sondern Klöppelspitze oder so etwas. Ne? Das Gedicht fängt an, Menschlichkeit namenschwankender Besitze, noch unbestätigter Bestand von Glück. Und dann sagt er, jetzt ist da ein Spitzenstück, das ich jetzt habe, und sagt, ist das unmenschlich, dass zu dieser Spitze, zu diesem dichten, kleinen Spitzenstück zwei Augen wurden? Willst du sie zurück? Du langst Vergangene und endlich Blinde. Und er spricht diese Frau an, die also ihr Leben lang da geklöppelt hat und darüber ihr Augenlicht verloren hat. Und dann sagt er, durch einen Riss im Schicksal, eine Lücke, entzogst du deine Seele deiner Zeit. Und sie ist so in diesem lichten Stücke, dass es mich lächeln macht vor Nützlichkeit. Das ist also so der erste Teil. Und Lächeln heißt ja bei Rilke, das ist das, was der Engel aufbewahrt. Das ist also die Form von, höchste Form von Freiheit und Gelöstheit und Menschlichkeit. Nicht? Das Lächeln dieser Tänzer da, dieser Straßenakrobaten in Paris, wo er sagt, da sammelt der Engel dieses Lächeln ein und hebt schon mal auf im Himmel, weil wir dem gar nicht gewachsen sind. Und dann geht jetzt das zweite Gedicht los. Und das zweite fängt jetzt so an. Und wenn uns eines Tages dieses Tun, was an uns geschieht, gering erschiene und uns so fremd, als ob es nicht verdiene, dass wir so mühsam aus den Kinderschuhen um seines Willen wachsen, ob dann nicht diese Bahnspitze genügen könnte, uns hier zu halten. Also er meint, das könne dann sogar vor dem Suizid bewahren. Peter Wortlauter, ein Leben war vertan vielleicht, ein Glück war da und wurde hingegeben und endlich wurde doch um jeden Preis dies Ding daraus. Nicht leichter als das Leben und doch vollendet. Und so schön, als wäre es nicht mehr zu früh, zu lächeln und zu schweben. Also genau diese Dimension, das Gewinnen hinein, Gewinnen und Holen, sagt er, wenn jemand sich in dieser Weise, sagt er, wenn ich mich so in meine Gedichte da reinarbeite, das ist mein Leben, zu arbeiten, und das muss ich irgendwann kapieren, dass das keine Spannung ist, Liebe und Werk, sondern ich bin eben fürs Werk da. Dann kann das zugleich anderen helfen und die auch befreien und dort mit einordnen. Und das meint es auch der Gordini. Der sagt also nur meint jetzt noch einen Schritt tiefer, nicht? Er sagt, durch diese Hingabe dessen, der sich dieser Wirklichkeit hingibt, die sich niederschlägt in dem Werk, das kann dem anderen auch befreien und ihm auch helfen dazu, in diese Freiheit zu kommen.
Sagen, dass bei Hegel der Kunstbegriff dadurch leidet, dass er in der Philosophie unterordnet oder dem, was er unter Philosophie versteht, dass aber die Kunst besser aufgehoben ist unter der Mystik, unter dem Begriff der Mystik.
So ist es.
Nämlich, ja. dass in der Kunst eben eine höhere Tiefendimension des Seins sich ausspricht und anschaubar wird.
Ja.
Und diese mystische Dimension, die kennt offensichtlich Hegel nicht. Ne?
Die nimmt er, die findet er in der Philosophie. Also er sagt, das, was er spekulative Vernunft nennt, was so die Leute meist Dialektik nennen, nicht? Aber Dialektik ist ja für ihn der zweite Schritt. Das sagt er, das hat man früher das Mystische genannt. Deswegen habe ich auch immer das rumgedreht und gesagt, für mich ist das die unterste Form vom absoluten Geist, ist die Philosophie. Da wird also gedacht und gearbeitet. Hegel hat ja gesagt, wer das denkt, was die anderen nur sind, ist ihre Macht. Und ich zitiere lieber Shaw, der sagt, wer es kann, tut's, wer es nicht kann, lehrt's. Wer es kann, tut's, wer es nicht kann, lehrt's. Also, und das wäre es genau. Also, und so hat Hofmannsthal in einer berühmten Rede, ich glaube, einem Grillparzer Gedächtnis, da hat er gesagt, die Philosophen schleppen den Prozess der Ideen von Instanz zu Instanz. In der Gestalt ist das Problem erledigt. Also deswegen sage ich, steht die Kunst für mich über der Philosophie. Also zu uns ist die Philosophie, in der wird also gedacht und gearbeitet und eben versucht zu klären, diese Gedankenprobleme, Problem of Pain nennt Lewis sein theoretisches Buch über den Schmerz. Und jetzt kommt die Kunst, und die Kunst schafft es, die Fragen zu beantworten in einer Weise, die auch der Künstler nicht weiß, wie er das eigentlich macht. Das hat Helmut Kuhn, der früher hier dozierte, der hat sehr viel über die Ästhetik gearbeitet, übrigens auch gerade bei Hegel. Und der sagt eben, die Kunst kann es, dass sie wirklich das ganze Leben, Tränen, Not und Herzenspein und alles hineinnehmen kann und es verwandelt sich. Ich habe immer so gesagt, am Ende von Shakespeare, die Bühne voller Leichen und die Welt in Ordnung. Denn wenn es da am Schluss vom Hamlet heißt, der Rest ist Schweigen, dann heißt, ist das ja nicht ein betröpstes Schweigen, dass man sagt, auweia, sondern das ist natürlich dieses Schweigen einer Anwesenheit, die da ist. Die wird dann noch untermalt, von ferne hört man die Trompeten des Fortinbras, sowie also die Trompete des Gouverneurs, die der Bloch so geliebt hat im Fidelio, nicht im letzten Moment doch noch erstochen werden soll oder so. Also was da die Kunst nicht schafft, was die Philosophie nicht schafft, schafft die Kunst in der Gestalt, ist das Problem erledigt, so formuliert Hofmannsthal. Und darüber stelle ich jetzt die Religion und sage, was die Kunst nämlich nicht schafft, ist eine wirkliche Bearbeitung der Schuld. Eine Vergebung der Schuld, diese Dimension. Und da reicht nicht eine Gestalt, sondern das muss einem zugesprochen werden, als Wort der Vergebung, als Neuschaffung. Und deswegen drehe ich das um, wie der Hegel das macht, sagt zuunterst die Philosophie und dann darüber die Kunst und dann zuoberst die Dimension der Religion, dass das gehört. Er hat es anders gemacht, nicht? Er sagt zuunterst die Kunst, Anschauung, Idee wird sichtbar, Idee hieß Vernünftigkeit der Wirklichkeit, Wirklichkeit der Vernunft, Versöhnung und alles, ja, angeschaut, höher, sie wird erzählt, Religion, und dann, sie wird wirklich verstanden, begriffen, als sie selbst in der Philosophie, so ist seine Anordnung. Ich meine, man müsste das genauso umdrehen, wie eben skizziert. Also zuunterst die Philosophie, die erarbeitet das Problem, aber sie gibt keine Antwort. Auf das, was man mit Schuld machen soll, hat die Philosophie nichts zu sagen, die Ethik. Die sagt, muss nur sagen, tracht deine Schuld in Ehren und mach's beim nächsten Mal besser. Denn wenn man da die Zeit nimmt zu bereuen, so hat man schon wieder was verpasst, was man hätte tun müssen stattdessen, nicht? Deswegen, das kann dann auch die Kunst nicht, sondern da muss ich dann genau hineingehen in diesen Ernst dessen, worum es dann in der Religion geht.
Kann man nicht sagen, dass hier immer eine verkehrte Hierarchie oder noch eine Hierarchie stattfindet, also Philosophie, Kunst, Religion oder umgekehrt, und dass eigentlich das Bessere oder die Lösung wäre, wenn diese Hierarchie in eine Gleichzeitigkeit oder auf eine gleiche Ebene aufgelöst wird. Das heißt also, sowohl Philosophie als auch Kunst als auch Religion sind Zeugen einer höheren Wirklichkeit, nur jede drückt sie auf eine andere Weise aus.
Also so könnte man dann, da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das jetzt bloß kommt, weil ich also zu viel Hegel gelesen habe. Also ich meine schon, man müsste also strukturieren auch übereinander noch. Das bloße Nebeneinander wäre mir zu wenig. So ähnlich wie, da bin ich ja mit Hegel einig, die Harmonie von Leib und Seele nicht erreicht werden kann, indem ich die auf einer Ebene probiere, wie es die Plastik versucht hat. Und so meine ich hier auch, klar gehören zur Religion, gehört sowohl die Philosophie, das Denken wie die Kunst, und die Kunst soll auch religiös sein und alles das, aber so wie ich es jetzt formuliert habe, also von den Themen, worum es dort geht, meine ich, müsste man schon so stufen, und dabei haben wir ja vom Eigentlichen gar nicht geredet, dass es nämlich in der Religion ja nicht um uns zu gehen hat in erster Linie, sondern um den Lobpreis Gottes. Und deswegen ist die auf jeden Fall das Höchste.
Weil es sich doch gezeigt hat und immer wieder zeigt, dass jede Hierarchie in die Abgötterei entgleiten kann.
Das ist die Gefahr. Die muss man. Ja. Ja, selbstverständlich. Also das ist wahrscheinlich sogar das Schlimmste, die Vergötzung der Religion. Da muss man kein Barthianer sein, um das so zu formulieren. Denn klar, das ist, denn da verwechselt man also genau, was ich da immer hinmale, dieses auf etwas zugehen. Und dann zugleich sich auf das Zugehen richten. Und wenn ich die Religion statt Gott hinsetze, dann ist wirklich das Schlimmste. Denn wie soll ich das eigentlich heilen, weil die Leute sich so dann so fromm vorkommen, nicht? Das ist ja die Schwierigkeit, die dann da auftritt. Nee, da sind wir uns ganz einig. Ich meine nur, ob das eine Hilfe ist, um das zu vermeiden, dass ich die jetzt einfach gleichstelle, das fände ich nicht die richtige Lösung. Das erinnert mich dann eher ans Talent vergraben, statt dass man was damit tut. So ist es. Ja, das muss man ständig also im Bewusstsein haben. Das, da sind wir uns völlig einig. Aber das eben aufzuheben, fände ich nicht richtig, sondern da soll auch so ein Selbstbewusstsein sollte eigentlich auch da sein. Also, dass die Künstler nicht also vor den Philosophen buckeln müssen, sondern eher also die Philosophen vor den Künstlern. Ich bin ja kein Künstler, ich bin bloß ein Philosoph. Nicht? Also, das muss man eben einfach sehen, wo da was hingehört. Und dann wäre also die Religion das wirklich die Spitze, also dieses Ausgerichtetsein auf Gott. Bitte?
Ich kann das so retten, dass man sagt, unser Hierarchiebegriff ist natürlich ein nachdenkliches Fall. Ja. Wenn man jetzt an die himmlischen Hierarchien denkt, ist es ja auch nicht ein Age-Mensch, du bist weniger als ich,
ja.
Sondern es ist eine Art.
Ja, vor allen Dingen umgekehrt, immer ein Dienen für andere, nicht? Also, wenn man in die Tradition des Christentums hineinguckt, da sind die Engel da und kümmern sich um uns und wir sollen uns um die Tiere kümmern. Die Tiere kümmern sich natürlich nicht um uns, nicht? Aber wir sollen uns um die Tiere kümmern und Gott kümmert sich um alles. Also, das, gerade die Hierarchie ist ja eine des Kümmerns für. So ist es eben. Und da ist, das hat ja gerade auch angesprochen, nicht? Hier sind wir wirklich nach dem Sündenfall eben pervertiert und müssen deswegen aufpassen. Und deswegen gibt es die eine Hierarchie, man lässt bestimmte Dinge ganz oder so. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, natürlich kann jede Hierarchie zur Diktatur und zur Knechtschaft ausarten, aber die aufzuheben, und dann bloß Demokratie anzusetzen, dann finde ich, haben die Griechen schon recht gehabt, dass das dann nur eine Pöbelherrschaft wird. Und die ist dann vielleicht noch schlimmer als alles andere. Und so fände ich es eben auch schade, wenn sich die Kunst ganz in Philosophie auflöst. Ich halte das für keinen Weg mit der Konzeptkunst oder so Geschichten. Sondern die soll das machen, was sie machen, gestalten, nicht? Bilde Künstler, rede nicht, heißt das beim Goethe, nicht? Das, was also da hingehört. Dass das läuft und so jeder auf seiner Stufe und dass man eben auch die heute haben wir sicher so eine Mitte in der Wissenschaft und in der Kunst, die Religion wird eigentlich, verschwindet da, also im Bürgertum verschwindet eigentlich die Religion in die Kunst und in die Wissenschaft hinein, in die Wege und das muss man wieder auffangen und sehen, wie kriegt man das hin und ich glaube, das geht nur, indem man guckt, wo die sich hinrichtet, nicht? Wirklich um das, worum es geht, dieser Aufblick. Aber jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitmachen in dem Semester. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns ja, um Gottes Willen, dann sehen wir uns vielleicht wieder im Winter. Dann machen wir, würde ich, also ich anfangen mit dem Feuerbach. Nochmal kurz erinnern an das. Und dann kämen der Feuerbach und Kierkegaard als zwei große Antworten auf Hegel und seinen Weg, auch auf diese seine Hierarchisierung, die da war. Schönen Dank.